Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert, guten Abend. In der Schweiz ist ja in diesen Zeiten manches anders. Wenn man durch Bern oder Zürich geht und in die Busse oder Straßenbahnen schaut, dann trägt dort ein Drittel der Passagiere Masken, der Rest nicht. Das liegt daran, dass es keine generelle Maskenpflicht gibt. Abstand ist das Gebot, das Maskentragen wird empfohlen, aber es gibt keine Verpflichtung. Seit der Schweizer Mr. Corona Daniel Koch, eigentlich Leiter übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, Ende Mai in Rente ging, galt das für viele eher als ein beruhigendes Signal. Seit dem 6. Juni sind private und öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen in der Schweiz wieder erlaubt. Gestern Abend hat das Zürcher Schauspielhaus das erste Mal seit dem Lockdown wieder live gespielt. Für den Saisonabschluss hat nun Intendant Nicolas Stehmann Corona-Passionsspiele angesetzt. Den Publikumsbereich im Schiffbau dehnte man dafür auf das ganze Haus aus, auch auf den Garten. In der Halle wurden sogar Prozessionen durchgeführt, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Christian Gampert war für uns dabei.
1633 gelobten die Oberammergauer, sie wollten alle 10 Jahre ein Passionsspiel aufführen, wenn nur endlich die Pestseuche ein Ende finde. So geschah es, die Pest verschwand. Religiös veranlagte Menschen werden nun mutmaßen, die Leidensgeschichte Christi oder die Ankündigung ihrer theatralen Wiederbelebung habe die Pest besiegt. Das kann durchaus sein. Mit schamanischen Ritualen will offenbar nun auch der Zürcher Intendant Nicolas Stehmann gegen das Coronavirus vorgehen. Zwar hat unser Leiden an der Pandemie mit den Leiden Christi nur peripher zu tun. Niemand bricht zum dritten Mal unter dem Kreuz zusammen, niemand nimmt die Sünden der Menschheit auf sich, niemand wird gekreuzigt. Wenn man die Passionsgeschichte allerdings als große gesellschaftliche Metapher für Sterben und Ausgrenzung nimmt, kann man sie ohne weiteres mit den Leiden der Corona-Opfer überblenden. Nur muss man dann die 14 Kreuzwegstationen ganz neu erfinden. Genau das tut Nicolas Stehmann, indem er jeder der 14 Wochen, die seit dem Lockdown verstrichen sind, jeweils einen Song und ein Thema widmet. Zu Beginn der Vorstellung müssen sich die Besucher präventiv verhüllen und die Masken, die wir alle tragen, sehen einem Maulkorb verdammt ähnlich. In einer Prozession, die mehr einer Warteschlange als einem feierlichen Umzug gleicht, rücken wir im Foyer des Schiffbaus voran und lassen uns von Schauspielern obrigkeitsstaatlich belehren und mit fiktivem Weihwasser besprengen. In der großen Schiffbau-Produktionshalle ist sogar eine Bar in Betrieb und ganz hinten spielt eine Band das Lied vom Virus in China, der also noch ganz fern ist. It's a virus in China. Stehmann, der eine solide musikalische Ausbildung hat, ist sowohl in der Brecht-Weil-Tradition als auch in Rock und Pop zu Hause. Bisweilen streut er Country-Elemente und vor allem die neue deutsche Welle ein. Mit diesen musikalischen Genres performt sich das Ensemble nun durch Themen der Corona-Krise. Wasch dir die Hände, bleib zu Hause, rettet den Fußball, rettet die Luftfahrt, in der Hauptsache wohl die Lufthansa. Das ist kurzweilig und unterhaltsam gemacht, obgleich textlich bisweilen Zeilen unterlaufen wie »Unsere Liebe steht über dem Getriebe«, wenn ein getrenntes Paar sich nur chattend und skypend unterhalten kann und ständig die Verbindung zusammenbricht. Interessant wird es, wenn das Ensemble Obrigkeitsstaat und Wissenschaft beschimpft und den Virus beschwörend verhöhnt. Wir glauben nicht an eure beknackten Fakten, aber an was glaubt man dann? Nicolas Stehmann hat im Schiffbau eine Kabarett-Situation hergestellt. Das Publikum sitzt auf Abstand und an der Bar und im leeren Raum tanzen Revue-Girls mit Federbüschen, Königinnen, Zauberer, Kranke, Alte und andere Risikogruppen. Danse macabre. Aber eine Dramaturgie hat das nicht. Einmal steht Jesus am Tresen und spricht zu uns. Eine Kamera rückt die Musiker nah an uns heran und streift dann wieder durch verwunschene Gärten. Man besingt die Benachteiligung der Künstler in der Krise, »They don't care about artists«, und das schwere Los der alten Leute, die in den Heimen nicht besucht werden dürfen. Aber auch da liegt gleich wieder die Oma im Koma und Opa reimt sich auf Europa. Also, die Textqualität ist nicht gerade Weltliteratur. Aber immerhin hat sich hier ein Ensemble aufgerafft, vor der Sommerpause nochmal zu spielen und auf die Krise zu reagieren. Die Heilige Messe, die zum Schluss im romantischen Garten des Schiffbau-Innenhofs zelebriert wird, trägt allerdings schwer belehrende Züge. Eingespielte Statements von Noam Chomsky und einer Black Lives Matter-Aktivistin warnen vor Atomtod und natürlich Rassismus. Dazu singt Olivia Vermeulen wunderschön Brahms Feldeinsamkeit. Da war der New Wave Punk, mit dem man sich vorher mit den alten Leuten solidarisierte und das Internet kritisierte, erheblich frischer.
Christian Gampert war das, Passionsspiele, also in Zürich. Eine Meldung der deutschen Presseagentur klingt so: Christliches Milieu in Deutschland schwindet. Im vergangenen Jahr sind mehr als 500.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Könnte auch hier Corona die Lage verschärfen, gerade in der mittleren Generation, gerade durch den wirtschaftlichen Druck im Zuge der Krise? Während man in Zürich also versucht, eine relative Theaternormalität wiederherzustellen, wurde hierzulande eines der weltgrößten Festivals, das indes auch in den nahezu weltgrößten Spielstätten hätte stattfinden sollen, nämlich die Ruhr-Triennale, bereits am 22. April unwiderruflich abgesagt. Wenige Wochen später gab es dann eine neue Ansage der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Ab dem 30. Mai durften alle Theater wieder spielen, natürlich unter Hygienebedingungen. So lief etwa im Schauspielhaus Bochum die Premiere von Elias Canettis Die Befristeten. War die Absage der Ruhr-Triennale also verfrüht? Dorothea Markus ist der Sache noch einmal nachgegangen.
Die Salzburger Festspiele im August finden statt. Das internationale Basler Theaterfestival findet statt. Das Luzernfestival ist zwar abgesagt, bietet aber eine verkleinerte Digitalausgabe. Die Ruhr-Triennale dagegen, die sonst in den riesigen alten Industriehallen des Kohlebergbaus spielt, fällt ersatzlos aus. Sehr zur Enttäuschung von Festivalleiterin Stefanie Karp. Sie hatte dem Aufsichtsrat des Festivals eigentlich ein verkleinertes Konzept präsentiert.
Der Plan, den ich auch ans Ministerium mit Budget geschickt habe, sieht vor, eine Musiktheater-Uraufführung von Christoph Marthaler, Die Verschollenen, mit ca. 12 einzelnen Musikern und 10 Darstellern. Eine Uraufführung von Serge-Aimé Coulibaly, Wakat, über Angst in unserer Gesellschaft. Eine Uraufführung von Max Stewart. Ich finde es eine totale Blamage, dass die Ruhr-Triennale das nicht hinbekommt, beziehungsweise ihr vorab verboten wird, es überhaupt zu versuchen.
Auf das Angebot, im September mit dem verkleinerten Programm zu spielen, sei man aber weder im Aufsichtsrat noch im Ministerium eingegangen. Wochenlang, so Stefanie Karp, seien ihre Anfragen und Angebote ohne Antwort geblieben. Für Interviewanfragen über die Gründe steht das NRW-Kulturministerium nicht zur Verfügung, sondern antwortet per E-Mail.
Der Aufsichtsrat der Kultur Ruhr hat nach einer umfassenden Diskussion den einstimmigen Beschluss gefasst, die Ruhr-Triennale 2020 wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Da in einige ursprünglich geplante Produktionen bereits viel Arbeit investiert worden ist, wird derzeit nach Möglichkeiten gesucht, wie Produktionen, deren Vorbereitungen schon weit fortgeschritten sind, dennoch vor einem breiten Publikum zur Aufführung gebracht werden können. Frau Karp wurde gebeten, konkrete Vorschläge zu machen.
Für die Marthaler Uraufführung, so Stefanie Karp, sei dies indes gar nicht möglich. Das ganze nächste Jahr über sei der Künstler bereits ausgebucht. Einige der Projekte versucht sie nun beim auf Mai 2021 verschobenen Festival Theater der Welt verwirklichen zu lassen. Dass die komplette Absage der Ruhr-Triennale so früh und offenbar alternativlos erfolgte, verstehen auch andere Kulturschaffende in NRW nicht so ganz. Etwa Johann Simons, ehemaliger Leiter der Ruhr-Triennale und heutiger Intendant des Schauspielhauses Bochum.
Vielleicht können ja doch noch Möglichkeiten gefunden werden. Es wäre im Sinne der Kunst und des Theaters, die uns so lange gefehlt haben und für deren Rückkehr wir bitte alle Anstrengungen unternehmen sollten. Politik und Kunst sollen sich an einen Tisch setzen und über Lösungen nachdenken. Ich würde mich für das Ruhrgebiet sehr freuen.
Auch der Leiter des Essener Opernhauses, Hein Mulders, wundert sich.
Ich war erstaunt, dass man relativ so schnell ein Festival abgesagt hat, wo 2/3 des Festivals im September stattfindet, wo ich denke, dass man da leichtere Formate, kleinere Formate hätte umsetzen können, dass mit all diesen wunderbaren Spielstätten man die Möglichkeit hat, sehr gut Tribünen zu bauen, wo das Publikum weit genug auseinandersetzt und auch man Sicherheitskonzepte entwickeln kann.
Über die Gründe äußert sich immerhin der Vorsitzende des Freundeskreises der Ruhrtriennale, Michael Vesper.
Der Aufsichtsrat hat diese Absageentscheidung Ende April getroffen, und zwar in Ansehung von erheblichen Kosten, die eine Verzögerung dieser Absage verursacht hätte. Sie war einfach notwendig aus Gründen des Infektionsschutzes und nur deswegen und auch nur, um nicht zu viel Mittel durch die Absage zu verlieren. Wie wir ja jetzt gerade in diesen Tagen erfahren müssen, leider ist die Corona-Krise noch nicht vorbei. Wenn Sie sagen, das Bochumer Schauspielhaus hat eröffnet, aber vor wie vielen Zuschauern? Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man nicht eine Millionenproduktion vor 200 Zuschauern oder so einmal oder zweimal spielen kann und will.
Infektionsschutz und finanzielle Unverhältnismäßigkeit hin oder her. Der Eindruck, dass die Bemühungen um eine Rettung des Festivals nicht eben engagiert waren, bleibt. Die Differenz zwischen Produktionskosten und Zuschauereintritten war bei der Ruhrtriennale stets gewaltig, aber vor Corona kein Thema. Es bleibt ein missliches Zusammentreffen, das die Absage des Festivals zumindest zeitlich mit der Debatte um den geplanten Eröffnungsredner Achille Mbembe zusammenfällt. Und mit der letzten Saison einer Festivalleiterin, die sich bei der Landesregierung nicht beliebt gemacht hat. Stefanie Karp.
Ja, ich erkläre es mir mit Angst. Die haben aus verschiedenen gemischten Motiven, nehme ich an, eine zu frühe Entscheidung getroffen. Und dann ist ja manchmal so etwas Merkwürdiges in der Politik, dass sie diese Entscheidung dann nicht wieder zurücknehmen wollen, weil sie das als Schwäche empfinden. Und dann wird immer weiter durchbehauptet, was nun offensichtlich ein Fehler war.
Es bleibt jedenfalls ein schmerzhafter Verlust, das Arbeiten von Martala, Koulibaly und Stewart, vielleicht Kommentare zur Krise, in den größten Spielstätten der Welt nicht stattfinden können, obwohl die Künstlerinnen und Künstler dazu bereit gewesen wären.
Bereits am 22. April wurde die Ruhrtriennale abgesagt. Dorothea Markus beschäftigte sich noch einmal mit den Hintergründen. Seit 3 Tagen sind die französischen Kinos wieder geöffnet. Die Zuschauer sind gebeten, immer einen Platz freizulassen, aber man kann wieder gemeinsam Filme anschauen. Das Filmfestival von Cannes hätte im Mai stattfinden sollen und auf der Webseite liest man den programmatischen Satz »Cancellation has never been an option«. Also Cannes findet in jedem Fall statt. Es hat seit 1947 immer stattgefunden, bis auf einmal im Jahr 1968, wo es wegen der Studentenunruhen abgebrochen werden musste. In dieser Woche lief der Marché du Film für Produzenten und Filmemacher das Herzstück dieses Festivals, weil es hier ums Geschäft geht, Rüdiger Suchsland. Sie saßen in den letzten Tagen vor dem Computer und haben den Marché du Film quasi virtuell miterlebt. Was hat da genau stattgefunden?
Ja, es ist interessant. Normalerweise, wenn wir als Filmkritiker nach Cannes fahren, dann geht es uns ja so, wir schauen uns die Filme an im Wettbewerb, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen in den Nebenreihen und berichten darüber. Das heißt, man ist ganz konzentriert auf die Filmkunst, obwohl man so dieses Rauschen und Raunen im Hintergrund wahrnimmt. Das ist der Markt. Und ich kenne einzelne Kollegen, die sagen, das ist eigentlich das Interessanteste, das ist auch richtig sexy, da kann man geldförmlich riechen. Und jetzt, Corona sei Dank, kann man sagen, hat das Schlechte auch einen Vorteil, dass man sich mal diesen Markt wirklich anschauen kann und nicht nur so en passant vielleicht mal für eine Stunde vorbeischaut. Man erlebt da erstens mal auch ganz viele Filme. Manche sind Premieren, internationale Premieren, manche auch überhaupt nicht. Die liefen zum Beispiel schon in Deutschland. Wenn ich so einen Film nehme, sehr guter Film als Hitler, das rosa Kaninchenstahl, der muss international noch verkauft werden und läuft entsprechend in ein paar Screenings für ausländische Einkäufer. Dann gibt es aber natürlich auch Filme, die wir als Deutsche, als Europäer noch nicht sehen konnten, die vielleicht sogar im Wettbewerb gewesen wären. Und daneben findet das Eigentliche statt. Das heißt, das sind Meetings, sogenannte persönliche Meetings. Man kann sich also verabreden. Das kann man natürlich auch sonst. Aber es wird oft auch von Cannes engagiert und arrangiert und vermittelt. Und dann finden unglaublich viele Panels statt, also Diskussionsrunden, aber auch welche, für die man sich bewerben muss, wo man erstmal angenommen werden muss, eingeladen werden muss in die Diskussionsrunde. Das heißt, es hat jetzt 5 Tage lang gebrodelt. Es gibt zig parallele Veranstaltungen und nur um den Hörern eine Vorstellung zu geben, über 1000 Filme sind in diesen 5 Tagen gezeigt worden.
Dann sagen Sie doch mal, was waren denn so die Themen der Gesprächsrunden, dieser Panels?
Ja, also teilweise, wie das auch wäre, wenn, weil das alles findet ja auch statt, wenn Cannes im normalen, in der normalen Form stattfindet. Das hat immer auch was mit Selbstdarstellung zu tun. So wie auf dem roten Teppich die Stars sich präsentieren und die Filme, so präsentieren sich auch Firmen. So präsentieren sich auch Filmförderer. Und so hat zum Beispiel die deutsche internationale Auslandsförderung German Films, die hat fast täglich ein Panel gemacht. Da geht es zum Beispiel Back to Business, heißt das, also zurück zum Geschäft, eine deutsche Perspektive, wo man dann auch, wo Deutsche, auch eine Schauspielerin, die Regisseurin ist Maria Schrader zum Beispiel, und der Konstantin-Chef Martin Moskowitz diskutiert haben über die Perspektiven der Branche, also wie geht man mit Corona um. Das ist natürlich ganz wichtig. Das andere, was aber auch wichtig ist, ist ein auch durch Corona gewissermaßen beschleunigtes Problem, das Verhältnis zwischen den klassischen Kinos mit ihren Projektionen auf großer Leinwand, man muss hingehen, eine Karte kaufen, und den sozusagen neuen Kinos, das alles, was wir so unter digitales Streaming verstehen, das, was wir als Heimkino benennen. Also die Digitalisierung mit den Folgen, dass man die Filme oft in einer genauso guten Qualität zu Hause anschauen kann. Mhm. Natürlich bleibt das Gemeinschaftserlebnis Kino, aber es geht schon um dieses Verhältnis und insbesondere ganz klar geht es immer wieder ums Geld.
Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, es waren wenige deutsche Produzenten auf dieser virtuellen Plattform da zugange. Das konnten Sie an den Namenslisten ablesen. Mhm. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist erstaunlich. Ich glaube zum einen, dass tatsächlich die deutsche Filmszene einen kleinen Cannes-Komplex hat. Das hat man ja in den letzten eigentlich Jahrzehnten beobachten können. Es sind nicht so viele Filme nach Cannes eingeladen in den ganzen letzten Jahren. Dieses Jahr wäre einer ganz groß rausgekommen. Der neue Film von Oskar Röhler, Enfant Terrible heißt er. Das ist eine frei erzählte Geschichte über das Leben von Rainer Werner Fassbinder, der in diesem Jahr auch 75. Geburtstag feiern würde. Er passt also ganz gut. Aber ansonsten ist der deutsche Film oft in Cannes nicht so interessant für die, die einladen. Und zwar einfach deswegen, weil er formal und ästhetisch nicht besonders gut ist. Der ist, hat vielleicht interessante Geschichten. Der verkauft sich auch teilweise gut, aber er ist künstlerisch nicht interessant. Und Cannes ist dann schon ein künstlerisch wichtiges Festival. Also er ist nicht so interessant, dass er dann konkurrieren kann mit den ganz Großen des Weltkinos. Und ich frage mich tatsächlich aber, warum viele Deutsche nicht sich das dann mal anhören. Man könnte ja was lernen von insbesondere Ausländern, wie die das machen. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die hiesige Filmszene im eigenen Saft brodelt. Die gehen dann hin, wenn man dort ein Foto hat, Selfie machen kann auf dem roten Teppich. Die gehen aber nicht hin zu so einem virtuellen Markt, wo es jetzt einfach nur um die Realitäten geht und darum Kontakte zu knüpfen und sowas. Das
vielleicht
ist schade.
Noch mal einen Film, der aber auch bei uns in die Kinos kommt. Was war da zu sehen zum Beispiel? Was haben Sie gesehen virtuell jetzt?
Ja, also zum einen habe ich den erwähnten Film über Fassbinder, Enfant Terrible, gesehen. Der kommt, ich glaube, im September in die deutschen Kinos. Und es ist ein bisschen schade für so einen tollen Filmemacher wie Oskar Röhler, dass er eben jetzt nicht dieses Erlebnis hat, auch wirklich körperlich und mit seinen Schauspielern in Cannes zu sein. Dann gibt es einen neuen Film von Michael Winterbottom, der ja immerhin schon mal einen Goldenen Bär bei der Berlinale gewonnen hat. Das ist ein Film, in dem er von einem Gastrokritiker und seinem Freund erzählt, A Trip to Greece, die in Griechenland auf den Spuren von Odysseus unterwegs sind. Also große Kultur, kann man sagen.
Le Marché du Film im virtuellen Festival von Cannes hat Rüdiger, das virtuelle Festival von Cannes hat Rüdiger Suchsland mitverfolgt. Venedig soll ja tatsächlich live stattfinden. Wir werden sehen. Neue Perspektiven für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Unter diesem zunächst einmal wenig aufregenden Titel lädt die Frankfurter Buchmesse gemeinsam mit der Stadt und der Messegesellschaft für kommenden Dienstag zu einer Pressekonferenz ein. Was dann verkündet wird, nennt die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute vorab eine kleine Revolution. Die Zeitung hat nämlich schon Details der Pläne veröffentlicht und die haben es tatsächlich in sich. Die größte Buchmesse der Welt soll nämlich Teil eines Multimedia-Spektakels werden, in das auch die bisherige Musikmesse und die Gaming-Branche in Frankfurt am Main einbezogen werden soll. Wird das Buch marginalisiert oder wäre eine solche Fusion eine Chance? Ludger Fittgau berichtet.
Die Frankfurter Buchmesse ist in diesen Wochen immer wieder für Überraschungen gut. Zunächst entschied man sich, die Messe in diesem Jahr trotz der Corona-Krise stattfinden zu lassen, mit etwa einem Drittel der sonst beteiligten Verlage und Publikumsmenge. Und nun die weitreichenden Pläne für 2021, über die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute vorab berichtet. Danach soll die Buchmesse nach dem Vorbild einer US-Großveranstaltung in Austin, Texas, Teil eines Kreativfestivals mit über 400 Einzelveranstaltungen werden. Zudem sollen die bisherige Deutsche Musikmesse sowie eine Messe für die Computerspielentwicklungsszene der Region in das Besucherwochenende der Buchmesse integriert werden. Vor allem für die kreative Gaming-Branche des Rhein-Main-Gebietes könnte das eine enorme zusätzliche Sichtbarkeit bringen. Denn sie ist stark, aber ihr fehlt bisher eine zentrale Messeplattform. Joachim Stoll von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main.
Wir haben im Hintergrund, wo kaum jemand spricht, eine Industrie der Gamer, die gar nicht nach außen getragen wird. Das hat die Stadt noch nicht wirklich aufgenommen.
Das neue Kreativfestival zusammen mit der Buchmesse soll das nun offenbar ändern. Die drei Fachbesuchertage der Buchmesse sollen jedoch von der neuen Festivalkonzeption unberührt bleiben. Die Deutsche Musikmesse, die im letzten Jahr noch rund 85.000 Besucherinnen und Besucher zählte und in diesem Jahr Corona-bedingt abgesagt wurde, sowie die neue Gamer-Messe sollen dann am Abschlusswochenende der Buchmesse parallel laufen. Dabei hofft man auch auf Synergieeffekte. So könnte die für die Buchmesse aufwendig mit Bühnentechnik ausgerüstete Festhalle der Messe für weitere größere Veranstaltungen am Wochenende genutzt werden. Gerade in Post-Corona-Zeiten dürften solche Möglichkeiten zum Beispiel für die Veranstaltungen im Rahmen der Musikmesse attraktiv sein. Sollten diese Pläne tatsächlich am kommenden Dienstag in der gemeinsamen Pressekonferenz von Buchmesse, Frankfurter Messegesellschaft und dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, bestätigt werden, dann wäre die Main-Metropole wieder ein Stück weiter auf dem Weg zu einem neuen Image. Schon der Wechsel der Berliner Fashion Week an den Main im nächsten Jahr war da ein deutlicher Fingerzeig, so Joachim Stoll von der Frankfurter IHK.
Ich behaupte mal, Frankfurt ist ja mit dem alten Image der Bankenstadt in vielen Bereichen nicht mehr wirklich so zufrieden. Der Banker hat ja schon seit der Finanzkrise nicht mehr das Ansehen, das er vorher hatte. Und Frankfurt sucht schon lange nach Alternativen.
Modeschöpferinnen und Gamer, eine medial erweiterte Buchmesse statt der Automobilausstellung, Frankfurt am Main erfindet sich gerade wirklich ein wenig neu. Solange das Buch im bunten und digitalen Medientrubel nicht untergeht, könnte das eine große Chance sein für die Stadt, die nicht mehr nur Bankfurt sein will.
Frankfurt stellt sich neu auf. Musikmesse, Buchmesse, Spielemesse, alles soll eins werden. Ludger Fittgau war das. Zur besten Grillsaison gerät das Fleischessen gerade wieder in die Kritik, alles Folgeerscheinungen des Corona-Ausbruchs bei Tönnies. Doch Fleisch an sich ist natürlich ein sehr wertvolles Lebensmittel. Ohne dieses wäre unsere Spezies vielleicht nie an die Spitze der Nahrungskette gelangt. Fleisch war, solange es keine industriell organisierte Landwirtschaft gab, das Nahrungsmittel der Wahl. Noch im Mittelalter verhungerten viele Menschen, weil es Missernten gab und eben längst kein Fleisch für alle. Vegetarier sein ist also im gewissen Sinne ein Luxusphänomen unserer Zeit. Arno Ozesek denkt darüber nach, was beim Fleischkonsum nicht richtig rund läuft.
Sind Sie Veganer oder Vegetarierin? Oder gönnen Sie sich nur einmal im Monat freilaufendes Bio-Kalbfleisch für 56 Euro das Kilo? Dann hören Sie jetzt bitte weg. Wir gewöhnlichen deutschen Fleisch- und Wurstesser wollen uns hier nämlich ungestört Gedanken über die Causa Tönnies machen. Okay, Brüder und Schwestern im Fleische. Es dürfte unstrittig sein, dass wir eine elementare Eigenschaft mit dem Wiener Würstchen teilen. Auch wir sind abgebrüht. Jedenfalls hat kein Rinderwahn, kein Ekelfleischskandal und kein Report über den alltäglichen Schlachthofhorror unsere Fleischeslust je nachhaltig vermindert. Wir verputzen Blutwurst und Schlachtplatte, Roulade und Steak, Burger und Döner meistens in genau der frivolen Stimmung, die Tönnies per Reklame verbreiten will. Wer es nicht weiß, auf dem Fabrikdach und auf den LKW von Tönnies Fleisch zeigen sich Bulle, Kuh und Schwein stilisierterweise so lustig aufgedreht, als wäre industrielles Geschlachtetwerden ein Fest fürs Leben. Und umso besser, so die Suggestion, soll es uns beim Genuss des prallen Fleisches dieser Partybiester gehen. Über das Elend der Tiere in der Fleischproduktion sind wir als Fleischesser offenbar hinweg oder setzen uns immer wieder neu darüber hinweg. Der Corona-Ausbruch bei Tönnies und anderen zwingt uns allerdings, vor dem Einspeicheln des nächsten Fleischbissens eine weitere Verdrängungsleistung ab. Sie betrifft die Menschen in der Produktion. Denn wer die Würde der Currywurst für unantastbar hält, darf es mit der Menschenwürde nicht so genau nehmen. Oder will jemand behaupten, die Zustände in den Unterkünften der Tönnies-Werksarbeiter kämen angesichts der Pandemie keiner fahrlässigen Körperverletzung gleich? Wäre Corona nicht so verdammt schlecht, könnte man sagen, das Gute an Corona ist, dass es die waltenden Missstände plastisch hervorhebt und vor aller Augen dramatisiert. Man sieht überdeutlich, was man natürlich auch schon vorher grundsätzlich wusste. Zur Erzeugung spottbilliger Fleischprodukte muss man die Menschen in der Produktion so ähnlich behandeln wie die Tiere. Beide werden eingepfercht, beide Körper werden maximal ausgeschlachtet, beide können sich schlecht verständigen, beide unterliegen dem ruhelosen Takt der Produktionsstraßen, die einen können nicht aufmucken, die anderen dürfen es nicht, schließlich bringen die Menschen die Tiere um und wer weiß, vielleicht erwerben sie dann beim Discounter das Resultat ihrer Schlachterei als schweinegehacktes das Kilo zu 3,99. Womit wir bei einem moralischen Feigenblatt wären, das erklären soll, warum Billigfleisch überhaupt produziert wird. Damit es sich auch Leute leisten können, heißt es, die leider nur so wenig verdienen, wie man zum Beispiel in der Billigfleischproduktion verdient, was angesichts der 1,x Milliarden, auf die das Vermögen des Fleischmoguls Clemens Tönnies geschätzt wird, kein restlos unhinterfragbares Argument ist. Und überhaupt kann man in unserem Grundgesetz blättern, bis einem die Finger bluten wie aufgeschlitzte Hähnchenhälse. Vom Bürgerrecht auf täglich Schnitzel steht da nichts. Es ist bloß die Essgewohnheit, die den Eindruck macht, es stünde da so. Kurz und betrüblich, liebe Brüder und Schwestern im Fleische, der ganze Komplex ist für uns ziemlich ungenießbar. Doch im Blick auf die Grillsession heute Abend und den vorbereiteten Lammlachs in Knoblauch und Rosmarin wissen wir alle, unser Geist mag manchmal entsagungswillig sein, unser Fleisch wird trotzdem schwach, wenn schiere Fleischeslust es durchzittert. Bleibt realistischerweise wohl nur ein halbfauler Kompromiss. Essen wir Tiere viel bewusster, essen wir sie seltener, essen wir glücklichere Tiere, kaufen wir ihr Fleisch nie so billig wie möglich ein. Sorgen wir dafür, dass der höhere Preis nicht auf Tönnies Konto einzahlt, sondern aufs Konto der Menschen in der Produktion. Und vergessen wir das alles nicht schon wieder, wenn nachher der Duft von Grillfleisch in der Luft liegt.
Arno Orzesek über bewusstes Grillen. Manche Künstler haben viele unterschiedliche Werke geschaffen, andere werden mit einem Werk berühmt. Und um so einen Künstler geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Und zwar ist sein Werk ein Logo. Wohl kaum ein Logo auf der Welt ist so bekannt und auch so oft kopiert worden wie »I love New York« mit dem roten Herz hinter dem Ei. Erfunden hat dieses Logo der Designer Milton Glaser, der nun gestern gestorben ist, an seinem 91. Geburtstag. Das Logo hat Glaser in den 70er Jahren geschaffen im Auftrag des Bundesstaats New York und er hat dafür gerade einmal $2000 bekommen. Der Slogan, der heute fast abgedroschen klingt, war damals ein trotziges Bekenntnis, denn New York war Mitte der 70er Jahre heruntergekommen, pleite und kriminell. Wer es sich leisten konnte, der zog also in die Vorstädte, die Touristen blieben weg. Glaser gestaltete auch Bierflaschen, entwarf Plakate für die Rolling Stones, für Bob Dylan und Stevie Wonder oder Buchumschläge für Hermann Hesse Bücher und er war Mitbegründer des New York Magazine. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center 2001 ließ Glaser Plakate mit der Aufschrift »I love New York more than ever« bedrucken. Dabei hatte er auf das rote Herz einen kleinen schwarzen Fleck gesetzt, dort, wo in Manhattan die Twin Towers standen. Und wie jetzt bekannt wurde, ist am 16. Juni schon der Autor Charles Webb gestorben im Alter von 81 Jahren. Die Reifeprüfung war nicht nur sein erster, sondern auch sein erfolgreichster Roman. Als er ihn veröffentlicht hatte, war er gerade einmal 24 Jahre alt und seine Satire über Schulbildung und reiche Familien wurde in der Verfilmung mit Dustin Hoffman zu einem Sensationserfolg. Zeitlebens hat Webb ein wenig darunter gelitten, dass die Reifeprüfung seine anderen Romane wie New Cardiff etwa in den Schatten stellte. Die französischen Behörden haben 6 Verdächtige festgenommen, die ein Gemälde des Streetart-Künstlers Banksy gestohlen haben sollen, und zwar aus dem Pariser Club Bataclan. Das Bild war dort auf die Eingangstür gemalt und zeigt eine verschleierte Frau, die traurig auf den Boden blickt. Vor 1,5 Jahren war das Bild samt Tür gestohlen worden und wurde kürzlich auf einem Bauernhof in Italien sichergestellt. Im Bataclan wurden im November 2015 bei einem Terroranschlag 90 Menschen getötet. Die Macher der US-Fernsehserie Die Simpsons haben auf Rassismusvorwürfe reagiert und beschlossen, dass künftig nicht weiße Figuren nicht mehr von weißen Sprechern gesprochen werden. Betroffen ist davon zum Beispiel der Ladenbesitzer Apo. Und eigentlich sollte dieser Film der Blockbuster des Sommers werden, doch jetzt ist der Starttermin ein zweites Mal verschoben worden. Die Rede ist von dem Film Tenet von Christopher Nolan.
In den Informationen am Abend geht es unter anderem um die Pläne zur Tierwohlabgabe. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.